Kommunikationspuls von und mit Dr. Thorsten Klein. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Kommunikationspuls, ich freue mich sehr, dass wir heute nach Wiesbaden schalten dürfen. Und wir schalten nach Wiesbaden von klein zu groß, könnte man sagen, nämlich zu Alexandra Groß. Sie ist im Vorstand bei Fink und Fuchs, eine der Top-Agenturen für Technologiekommunikation in Deutschland. Herzlich willkommen.
Ja, Tag, Herr Klein. Ja, freut mich. Wenn ich eine Ergänzung vornehmen darf, auch noch Präsidentin von der GPA, also von dem Kommunikationsverband, der seit 50 Jahren in Deutschland auch echt die Fahnen hochhält für gute, vor allem auch inhaltliche Kommunikation.
Da wäre ich gerne im Gespräch nochmal dazu gekommen, aber wir sind ja jetzt schon quasi schon mittendrin. Also vielen Dank für die wunderbare Überleitung. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht darüber, inwiefern Sprache für die Demokratie denn wichtig ist, gerade in Zeiten nach Europawahlen, in denen wir in Deutschland sehen, dass, wenn ich das so platt sagen darf, Deutschland wieder geteilt ist, im Ostdeutschland sehr blau, im Rest der Republik sehr schwarz. Und ich weiß ja, dass Sie sich mit diesem Thema ja auseinandersetzen, warum Sprache so wichtig ist für Demokratie. Wie ist denn Ihre persönliche Verbindung dazu? Also warum machen Sie sich denn diese Gedanken?
Ich denke, das liegt einfach an dem Job, den ich hier seit 25 Jahren in der Agentur mache. Die Agentur selber seit 35 Jahren und unsere Mission, wie man so auf Neudeutsch sagt, ist ja schon immer gewesen, Technologie und Innovationen einem breiten Publikum zu vermitteln. Und zwar so, dass es relativ schnell zu verstehen ist. Und meistens geht es ja um extrem komplexe Sachverhalte, die man natürlich A, erklären kann und das Zweite aber auch sagen, wozu braucht man das? Also was ist der Nutzen hinter dem Ganzen? Und da sind wir auch, glaube ich, schon relativ schnell in der Politik, die genau das Gleiche leisten muss. Also eine Idee erstmal auszuformulieren und dann aber auch zu erklären, warum es sinnhaft ist, eine Idee auch umzusetzen und was der Bürger davon hat. Also ich glaube, wir sind da sehr nah beieinander.
Das klingt so, als sei die Schablone die gleiche. Ich habe mal im Zuge meiner Dissertation, inwiefern Algorithmen auf die Demokratie wirken, mit Georg Streiter ein Interview führen dürfen. Georg war ja damals stellvertretender Regierungssprecher im Kabinett von der Kanzlerin Merkel. Und er hat gesagt, früher hatten wir mal ein Wochenende Zeit, über ein Thema nachzudenken. Heute müssen wir innerhalb von einer Stunde die Welt erklärt haben.
Ja, großzügig bemessen mit einer Stunde.
Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ganz genauso. Also die Atemlosigkeit, mit der wir durch Themen stolpern, muss man sagen, und die wir Sprache massiv verkürzen, tut uns allen nicht gut. Also was geht verloren dabei? Was für uns immer total wichtig ist, das ist die Präzision. Also habe ich wirklich die richtige Wortwahl getroffen? Bin ich klar in dem, was ich sage? Und habe ich mir Gedanken gemacht, wozu braucht man denn das, was ich hier gerade an Idee oder an Gedanken loswerde? Warum ist es relevant für eine breitere Zielgruppe? Und das geht komplett verloren, weil wir fast nur noch in Schlagzeilen denken, in dramatischen Schlagzeilen, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Also dieses klassische Thema Aufmerksamkeitsökonomie. Also wie schafft man das, da immer wieder im Relevant Set zu bleiben?
Und was glauben Sie, wo das herkommt? Ist das wirklich nur, in Anführungszeichen, Social Media geschuldet?
Ja, also meine persönliche Meinung, ja, definitiv. Und das sieht man auch daran, dass es immer mehr Kanäle gibt, auf denen das möglich ist. Und ich sag mal, spätestens seit es auch die Kurzvideos gibt, ist das ganze Thema komplett erodiert. Ja. Und ich sag mal, wer liest denn heute noch eine FAZ? Wirklich von Anfang bis Ende, das auch gerne mal als ausgedrucktes Papier. Also wer beschäftigt sich wirklich länger mit einem Thema? Und ich sehe das auch bei unseren jungen Leuten, wie hart man dran arbeiten muss, um sich Kontexte zu erschließen. Und es ist halt mehr als die eine Botschaft, die man gerade über LinkedIn, wenn man jetzt im Business-Kontext unterwegs ist, oder über TikTok oder Instagram, also findet. Also das ist keine gute Entwicklung. Ja.
Inwiefern, um nochmal so ein bisschen zum Thema zurückzukommen, sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen Sprache, die wir alle nutzen und die sich ja auch verändert, hin zur Demokratie?
Also, was mir extrem aufgefallen ist, dass wir verlernen, bildungssprachlich uns auszudrücken. Also, das hängt auch sehr zusammen mit Präzision. Also, dass ich mir dreimal überlege, welche Worte wähle ich denn? Und das geht auch genau in das Thema. Wenn man viel zu schnell reagieren muss und kein Wochenende mehr Zeit hat, über Dinge nachzudenken, dann geht das einfach verloren. Und ich merke das, dass die Bildungssprache genau diese Varianz bietet, die geht aber komplett, also findet man ja nicht, ja, in den sozialen Medien, ganz im Gegenteil. Und vielleicht noch eine Seitenbemerkung, es gab ja eine ganz nette, sehr frische Analyse der Wahlplakate, wo wirklich Parteien, die komplett konträre Positionen haben, aber es standen die gleichen Begriffe auf den Wahlplakaten drauf, ja. Also ich finde, das ist ja auch so ein Auswuchs davon, man merkt irgendwie so richtig nachdenken tun wir nicht mehr wirklich und richtig Sprache einsetzen tun wir auch nicht. Das ist ganz viel Gleichmacherei. Genau, also ja, Entschuldigung.
Also, damit wir bei dem Begriff der Bildungssprache vielleicht uns einig sind, lassen Sie uns den doch mal ganz kurz definieren. Was verstehen Sie denn darunter?
Also wir nutzen das ja auch, ich sag mal, in unserer Profession, aber anspruchsvolle Dinge mit den richtigen Worten zu durchdringen und auszudrücken. Also das mal so in aller Kürze. Und das ist nicht so einfach bei den vielen Wörtern, die uns im Prinzip zur Verfügung stehen und die teilweise sehr feine Bedeutungsunterschiede auch haben. Und wenn ich irgendwie eine, also vielleicht mal ganz persönlich werden darf, ich gucke ganz oft nach, was denn bestimmte Worte bedeuten, um auch selber nicht zu verlernen, das mal wieder zu durchdringen. Auch Füllwörter, also was es heißt, jedes kleine Wort hat irgendwie eine Bedeutung. Ja, und ich glaube, wenn wir uns das antrainieren würden, bei einer WhatsApp-Nachricht vielleicht mal zu überlegen, was heißt denn das Wort tatsächlich? Wie ist es denn gemeint? Oder was ist der Unterschied zwischen wahr und wahrhaftig? Dann wird es uns allen ein Stück besser gehen.
Sehr spannend. Wo schlagen Sie denn nach? Bei ChatGPT oder bei Duden?
Duden online, so. So. Ja, weil ich sag mal, GPT vertraue ich noch nicht so ganz. Ja, bin ja auch nicht mehr ganz so ein frisches Semester. Ich bin mit dem Duden groß geworden und ich finde, der hat mich echt immer ganz gut begleitet.
Ich kann die Zurückhaltung bei ChatGPT durchaus nachvollziehen. Und verhalte mich dementsprechend ganz genauso, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Sie haben ja schon gerade angerissen, Wahlplakate mit gleichen Begriffen, nur halt in ganz, ich sag mal so, extremistischen Ausprägungen. Wie nehmen Sie denn wahr, wie Extremisten, und da lege ich Wert darauf, dass wir sowohl von links wie auch von rechts den Extremismus sehen. Wie inwiefern Extremisten denn Sprache einsetzen, um Ideologien zu verbreiten?
Also, ich finde, die machen das ziemlich geschickt. Und das ist auch kein Zufall, dass das funktioniert, weil ich finde, die machen zwei Dinge. Die bedienen sich vorhandener rhetorischer Kniffe, die kennt man ja, die Strategeme von Schopenhauer, das arbeiten die rauf und runter. Also wenn man sich da mal mit ein bisschen beschäftigt, versteht man auch, wie sie es tun. Und sie nutzen Kanäle, in denen sie das sehr schnell drehen können. Das sind eigentlich die beiden Dinge. Da ist, finde ich, das ganze Thema Sprache gar nicht so, so groß zu sehen, sondern die Art und Weise, wie sie mit der Sprache umgehen. Das finde ich viel krasser. Und das sind die Muster, die ich bin jetzt keine Sprachwissenschaftlerin, aber die so offensichtlich sind, die dahinter liegen, dass man sie eigentlich relativ schnell entlarven könnte.
Könnte, aber
Es wird nicht gemacht. Es ist mir auch ein Rätsel, warum man das nicht macht. Also ich habe jetzt auch kein Rezept an der Hand. Dazu fehlt mir einfach die Erfahrung, wie die Diskurse mit Extremisten von beiden Seiten irgendwie verlaufen. Ich sehe das ja auch immer nur in Talkshows und kann mich da halt nur wundern, wie unvorbereitet und wenig strategisch die Gegenredner damit umgehen. Und ich glaube, wenn sich alle mal mit so ein paar Grundlagen beschäftigen würden, wie Rhetorik funktioniert, wäre allen geholfen. Also es ist eine steile These jetzt, aber.
Würde ja in der Konsequenz bedeuten, dass eine Brandmauer keinen Sinn macht, weil wenn ich eine Mauer gebaut habe, werde ich mich mit dem Gegenüber nicht mehr auseinandersetzen und bin nicht mehr in der Lage, auf seine Vorgehensweise, auf seine Argumentation, auf seine Sprache einzugehen. Oder liege ich da falsch?
Nee, sehe ich ganz genauso. Also ich halte von Brandmauern auch ehrlich gesagt gar nichts, weil ich finde, man muss im Diskurs bleiben. Ja, und diese Diskursverkürzung, das merken wir ja, also die über Social Media beispielsweise auch passiert, die tut uns ja allen nicht gut. Und wenn ich dann Diskurse komplett einstelle, weil mir die Haltung, die Gegenrede des Gegenübers nicht passt, hat es wenig mit Kommunikation zu tun, wie ich finde. Ja.
Wir erleben ja in Deutschland eine Situation, dass über ein Sylt-Video, in dem volltrunkene junge Menschen Lieder singen, die man nicht singen sollte, in denen dort jede Menge, ich nenne es mal Trouble passiert und sich jede Menge Politiker von bis zu Wort melden. Und wir erleben wenige Tage später einen Polizistenmord in Mannheim. Und ich habe den Eindruck, vielleicht ist es aber auch subjektiv, dass die Politiker, die eine Woche vorher noch sehr laut waren, meistens links der Mitte, dazu sehr still waren. Wie ist denn Ihr Eindruck?
Ich würde jetzt lieber mal vermehrt auf dieses Sylt-Video eingehen, weil ich finde, das war maßlos übertrieben, wie der Diskurs in der Öffentlichkeit da gelaufen ist, ehrlich gesagt. Ja, also ich kann mich da nur wundern, wenn bis in die höchsten Ebenen der Politik dann auch Meinung abgesondert wird. Ich sage das jetzt einfach mal so ganz unverblümt. Und ich frage mich, ist wirklich dieser Ruck gefühlt nach rechts das größte Problem, das wir haben? Ich lasse es mal offen stehen. Ich möchte Sie auch persönlich nicht beantworten. Aber das, was wir in der Öffentlichkeit erleben, steht in keinem Verhältnis zu den echten Problemen. So, und jetzt sind wir bei Polizistenmord oder bei den Angriffen, wenn Politiker ihre Wahlplakate aufhängen. Also, wenn das die Form der Kommunikation ist, ja, dass es gewalttätig wird, da müssen wir aufschreien. Das geht nicht. Wenn junge Leute sich auf Sylt daneben benehmen, also da kommen, glaube ich, einfach viele Dinge zusammen. Ja, also solche Lieder singt man nicht. Und dann sind es auch noch die gefühlt Reichen, die da oben. Also das sind ja ganz viele Klischees, die da auf einmal bedient wurden und wo reflexhaft dann auch genau das passiert, dass ein Diskurs stattfindet, der übertrieben ist und da auch nicht hingehört in die Öffentlichkeit.
Dem ist
Aber ich sag mal so, wäre das Sylt-Video nicht kurz vor der Europawahl erschienen, hätte sich da wahrscheinlich gar keiner drüber aufgeregt.
Zumal dieses Lied ja nicht nur auf Sylt so umgetextet worden ist, sondern auch
Genau.
in anderen Teilen der Republik.
Ja.
Sehen Sie denn bei dem Thema, wie eine Sprache denn genutzt wird, überhaupt noch Unterschiede, ob links- oder rechtsextrem? Ich will insbesondere vor dem Hintergrund darauf hinweisen, ich bin jetzt weit weg davon, die folgende Partei als linksextrem abzustufen, aber ich will nur darauf hinweisen, wie die Wählerwanderung bei der jüngsten Europawahl passiert ist, insbesondere zum Bündnis Sahra Wagenknecht, die ja von überall abgesaugt hat. Da stelle ich mir ja die Frage, ist denn überhaupt noch diese klassische Einteilung von links und rechts möglich und welche Auswirkungen hat das auf die Sprache?
Boah, das ist ja eine hochakademische Frage. Also, ich finde, die Ausdifferenzierung wird immer schwieriger und wir beherrschen die Sprache auch nicht mehr so, dass wir es könnten. Also sind wir wieder bei dem Thema Präzision, wie differenziert gehen wir wirklich an Sachverhalte ran? Das verschwimmt total. Und je mehr Positionen es gibt, auch in der Politik, desto schwieriger wird es. Also man kommt da gar nicht mehr zurecht. Man weiß gar nicht, wer sagt denn eigentlich was. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie ist die Haltung der einzelnen Top-Voices in der Politik, in den jeweiligen Parteien, ich könnte es Ihnen nicht runterbeten. Das ändert sich ja auch immer, je nachdem, wer gerade spricht. Ja? Also das finde ich total schwierig. ehrlich gesagt, an der Stelle. So, der zweite Teil der Frage, den habe ich jetzt vergessen, da müssten Sie mir nochmal helfen, Herr Glan.
Naja,
Ja.
ich glaub, das ist schon sehr gut beantwortet, auch wenn die Frage sehr komplex war. Ich nehme nämlich gleiche Entwicklung wahr und beschäftige mich auch damit, inwiefern ist denn links und rechts noch zu differenzieren? Ist das nicht alles sehr verschwommen und nutzen die nicht sogar gleiche Mechanismen? Und was mich dann am meisten umtreibt, ist ja, dass ja die Ränder dadurch stärker werden und die Mitte geschwächt wird, weil links wie rechts die gleichen Mechanismen funktionieren.
Ja, absolut. Ich meine, Sie hatten das Thema noch mit der Wählerwanderung, ne? Also es ist ja auch so, wie fängt man die Leute ein für seine Position am Ende? Es ist natürlich immer einfacher, wenn man nicht im Realbetrieb irgendwie Lösungen auch erarbeiten und irgendwie umsetzen muss und erstmal nur über Lösungen spricht und die so gut verkleidet, dass es verfängt. So, und ich glaube, das ist einfach der Vorteil der Ränder, weil sie selber überhaupt nicht im Tagesgeschehen liefern müssen. Ich denke, das darf man auch nicht unterschätzen, was das einfach bedeutet, drüber zu quatschen. Ja, deswegen hat ja auch eine Opposition immer so den Vorteil, man sieht es ja jetzt auch wieder, wenn vielleicht die Regierungsarbeit nicht ganz so vernünftig läuft, ja, oder nicht ganz so erfolgreich läuft. Ja. Weil man einfach erstmal die Dinge nur gut auf den Punkt bringen muss. Und das gelingt wirklich allen. Also das muss man schon sagen. Was halt total nervig ist, dass jeder, also wirklich auch, man kann fast sagen, nicht das Gleiche, aber schon in eigene Worte gekleidet. Aber am Ende, man weiß doch, es ist so vorhersagbar, was jede einzelne Partei zu bestimmten Themen sagt. Ja, also das ist so vorhersehbar und sind die immer gleichen Reflexe. Und ich glaube, das nervt die Leute einfach.
Sie haben ja eben, wie ich finde, den wunderbaren Begriff der Bildungssprache erwähnt. Ich erinnere mich an die sogenannte Infantilisierung der Gesellschaft. Und der Autor damals meinte, die Verblödung der Gesellschaft, um es mal so plump zu formulieren, durch das Fernsehen. Wie könnten wir denn den Begriff der Infantilisierung der Gesellschaft auf heute übertragen?
Da müsste ich in der Tat mal 2 Sekunden drüber nachdenken.
Gerne.
Also, ich habe hier noch ein anderes Stichwort, vielleicht passt es ganz gut dazu, dass wir die Sprache so grob verwenden, dass wir inzwischen sogar Emojis brauchen, um Gefühl reinzunehmen. Also, das passt vielleicht auch so ein Stück weg da rein. Also, es gibt ja inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte von irgendwelchen Zeichen, die man verwenden kann, um eine kurze Nachricht oder kurze Sätze, eine kurze Mitteilung anzureichern. Und da frage ich mich, verblöden wir, weil wir nicht mehr die richtigen Worte finden und müssen dann irgendwie Grinsemännchen oder irgendwelche bunten Bilder noch mitpacken, damit das Gegenüber auch nicht falsch versteht, was ich eigentlich sagen will. Das ist für mich so ein Ding, wenn wir über Verblödung reden, ne? Also, dass wir so agieren müssen. Und noch einen obendrauf gesetzt. Ich sehe das ganz oft auf LinkedIn, wo man sagt, das sind Top-Voices, das sind wirklich Profis am Werk, ja, die gute Inhalte auch vermitteln über ihre jeweiligen Profile. Und ich stelle fest, dass diese Profile auch voller Emojis sind. Und ich habe mir auch von unseren jungen Leuten erklären lassen, warum muss ein Geschäftsführer oder ein Vorstand von einer Company jetzt mit irgendwelchen Emojis da arbeiten? Ja, das macht man heute so. Er sagt, aber warum? Also unsere Aufgabe ist es doch, die richtigen Worte zu finden, mit Präzision in aller Kürze das rüberzubringen, was mir wichtig ist, um beim Gegenüber was auszulösen. Warum brauche ich da jetzt irgendwie Emojis? Ja, ich habe keine gute Antwort drauf bekommen. Aber so viel zum Thema Verblödung vielleicht.
Ich bin sehr bei Ihnen, weil ich auch irgendwann einmal gelernt habe, in dem LinkedIn-Profil, dort müssen auch Emotionen rein. Und wie bringt man Emotionen rein? Indem man Emojis bei der Beschreibung seiner Person einsetzt. Und ich habe mich bis dato auch immer geweigert, bis mir dann jemand klargemacht hat, ohne Emotionen funktioniert das ja alles nicht. Und der Mensch ist scheinbar nicht mehr in der Lage, die richtige Emotion zum richtigen Begriff abzurufen. Weshalb ich dann irgendwann auch dazu übergegangen bin, an der einen oder anderen Stelle Emojis einzusetzen.
Sind sehr klein und ich mache das nicht. Und ich poste auch relativ wenig, weil ich viel zu lange drüber nachdenken muss, welche 5 Sätze kriege ich jetzt so gebaut, dass sie den Leser auch wirklich mitnehmen und interessieren. Und ich entscheide mich oft genug dagegen, weil ich mir sage, okay, es ist schon von jedem gesagt, also es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Da muss ich jetzt nicht auch noch mein Ei irgendwie drüber schlagen. Und jetzt sind wir wieder bei Sylt. Ich glaube, wenn wir öfters mal innehalten würden, sagen, muss ich denn da jetzt wirklich auch noch was zu sagen, dann wird es uns vielleicht an der Stelle ein bisschen besser gehen. Und wir hätten Platz geschaffen, für andere Dinge, über die sich mehr lohnt zu sprechen.
Kommunizieren Sie über WhatsApp?
Ja, aber ich finde, WhatsApp ist die Pest. Das sage ich auch jedem und macht es sehr dosiert.
Hm. Mit Emojis oder ohne?
Also die werden einem ja auch manchmal vorgeschlagen, wenn man dann irgendwie falsch oder zu schnell ist, dann sind wir wieder beim Thema und dann hat sich dann irgendwie so ein Wort, wenn man ein Auto schreibt, ist dann plötzlich ein Auto zu sehen. Also ich versuche ohne auszukommen, ehrlich gesagt. Und was ich noch viel schlimmer finde, sind die Sprachnachrichten, die dann über WhatsApp verschickt werden, die lösche ich direkt. Ich denke mal, ruf mich doch einfach an. Ja, dann kriegst du auch direkt ein Feedback dazu. Und das ist so ein Grund, warum wir auch keine Streitkultur mehr so richtig haben. Wir sind es nicht mehr gewohnt, wirklich in den Diskurs zu gehen oder
Was ja
anzurufen. Ja.
eine Grundlage, die Basis der Demokratie ist, nämlich das Streiten über die beste
Genau.
Haltung, die beste Position.
Ja, und ich finde, wir sind jetzt, ich komme mal ganz kurz auf unsere Agentur, wir qualifizieren ja auch weiter. Und für uns ist es total wichtig, dass keine Angst vorm Telefon da ist. Also, dass man gerne irgendwo anruft und dass man sich das wieder angewöhnt. Und ich bin vor ein paar Jahren mal interviewt worden, was man so jungen Leuten als Karrieretipp mitgibt. Und da sagt ja, dass sie aufhören sollen, E-Mails zu schreiben. Also ersetze E-Mail durch WhatsApp oder alles andere, sondern zum Hörer greifen und einfach wirklich echte Kommunikation betreiben. Und das ist dann auch echt die Schlagzeile von dem Artikel geworden. Und das war auch der einzige, wo ich mal über LinkedIn viel Feedback gekriegt habe und auch Applaus, weil das hat wohl irgendwie einen Nerv getroffen. Sonst gelingt mir das nicht, muss ich auch dazu sagen. Aber ich stelle fest, daran hat sich wirklich nichts verändert. Ja? Also die Scheu, in den direkten Austausch zu gehen, die ist nach wie vor wahnsinnig groß. Und das müssen wir irgendwie schaffen abzulegen.
Was glauben Sie, woran das hängt, diese Scheu?
Also ich finde ja immer, es fängt viel im Elternhaus an. Also man muss Kinder schon früh dazu bringen, selber ihre Dinge zu regeln und zum Hörer zu greifen und einen Zahnarzt oder einen Friseurtermin auszumachen und es nicht die Mama machen zu lassen. Ja. Also ich habe das selber bei meiner Tochter auch so praktiziert. Die konnte in der Grundschule schon ihren Friseurtermin selber machen. Und die hat auch keine Scheu, irgendwo anzurufen. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist sie mit 18 dann auch irgendwie anders unterwegs. Aber ich finde, da fängt es an. Das kann man jetzt einer Gesellschaft nicht wirklich aufbürden.
Und wenn jemand nicht telefonieren kann, dann wird er auch nicht rangehen. Insofern verschenkt man ja auch nichts mit dem Anruf.
Ganz genau. Und es gibt ja die tolle Erfindung der Mailbox, wenn es wirklich wichtig ist, wo man drauf sprechen kann, ja, und um Rückruf bitten kann. So. Und ja, also wir haben da, glaube ich, viel verlernt in der Vergangenheit.
Ich wollte ja in der Tat so gegen Ende unseres Gesprächs in die Richtung, wie können wir es denn verbessern? Wir sind ja schon mittendrin, das finde ich sehr spannend. Diese Hinweise, die Sie in Ihrer Weiterqualifizierung unter den Mitarbeitern einsetzen, die haben Sie ja gerade erst begonnen. Was sagen Sie den jungen Köpfen denn noch, die sich gerade im Agenturgeschäft weiterentwickeln wollen und die ja gerade bei der Technologiekommunikation ja Bildungssprache können müssen? Wie machen Sie das denn mit denen? Weil in der Schule lernen die das ja nicht, in der Hochschule genauso wenig.
Also, was noch viel wichtiger ist als der Verzicht auf das E-Mail-Schreiben, ist lesen, lesen, lesen. Und sich einfach an eine FAZ ranzutrauen und es sehr früh zu machen, weil dort lernt man wirklich alles. Jetzt ein Beispiel, das lernt man auch mit der Süddeutschen, ne? Also nur stellvertretend für die großartigen Medien, die wir hier wirklich in Deutschland haben, das muss man sagen. Und sich nicht nur anzugucken, wie formulieren die Leute, sondern auch zu gucken, also die Journalisten, sondern auch zu gucken, dass man sich einen Kontext erarbeitet. dass man einfach die Welt viel besser versteht und besser einordnen kann, wenn man weiß, was an den unterschiedlichen Ecken und Enden einfach los ist. Und dann auch wirklich quer zu lesen und sich auch für Dinge zu interessieren, die vielleicht nicht unmittelbar jetzt Einfluss auf den Arbeitstag oder das persönliche Leben haben und sagt, oh, diesem Thema habe ich noch nichts drüber gelesen. Das mache ich jetzt mal. Es interessiert mich, um dann eine neue Inspiration zu kriegen und sich wirklich zu überwinden und zu zwingen, sich neue Kontexte zu erarbeiten. Und dann ist schon viel gewonnen. Und das ist so eigentlich mein wichtigster Tipp. Und noch ein dritter vielleicht dazu ist auch, sich so zu vernetzen und sich einfach auch mit Menschen auseinanderzusetzen, die man vielleicht nicht gut kennt. Also so diesen klassischen Smalltalk mal anzufangen und aber schnell auf eine Fachebene zu kommen. Und das wiederum funktioniert nur, wenn ich mir vorher Kontextwissen angeeignet habe und einfach über viele Themen auch mitreden kann. Es muss ja nicht wissenschaftlich in die Tiefe gehen, aber dass man einordnen kann und das Weltgeschehen irgendwie versteht. Und das geht auch verloren. Und da sage ich jetzt auch nochmal, da muss ich leider mal zitieren, was ich auf einem Podium gehört habe, als die ganzen Business-Netzwerke, Xing und so weiter entstanden sind, wo dann die Aussage getroffen wurde, ich sage jetzt nicht, wer es war. Wenn eine Nachricht mich finden will, dann wird sie es schaffen. Da denke ich mir, nein, das ist nicht die Aufgabe der Nachricht. Du musst dir Kontexte erarbeiten, die für dich wichtig sind, ja. Und ich finde, das ist nicht die richtige Denkschule.
Sehr spannend. Ich versuche es mal gerade mit Schlagwörtern zusammenzufassen. Telefonieren, lesen und miteinander reden.
Ganz genau, ja. Also das, was Kommunikation ausmacht, ja. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Also es gibt ja wahnsinnig viele junge Menschen, die gerne in die Kommunikation wollen, die sich auch mit Sprache auseinandersetzen wollen, die genau mit dem Argument kommen, ich liebe Kommunikation. Die selber wissen aber noch nicht, was Kommunikation im echten Leben, im echten Job dann auch wirklich bedeutet. Ja. Und aber auf diese Reise zu gehen und sich darauf einzulassen, das ist eine tolle Reise. Ja. Und am Ende steht, glaube ich, ein guter Kommunikator.
Möchte die Gelegenheit nutzen, Frau Groß, Ihnen sehr herzlich zu danken für die Ausführungen. Ich finde, wir sollten die Haltung, die Sie gerade eingenommen haben, so in der letzten halben Stunde in der Welt verbreiten, weil ich bin davon überzeugt, dass sie vielen Menschen gut tun würde. Einiges von dem, was Sie erzählt haben, bringe ich auch meinem Sohn bei, der ist 10 und greift auch gerne zu WhatsApp und
Ah,
wartet dann,
okay.
dass jemand antwortet. Und ich habe ihm gesagt, wenn du anrufst, hast du direkt die Antwort.
Ja, ganz genau. Da kann ich noch einen oben draufsetzen, wenn ich darf. Meine Tochter ist 12, die hat noch kein WhatsApp. Und die kommt auch gut durchs Leben
Die lebt
soweit.
noch,
Ja,
ne? Die lebt noch.
die lebt noch, genau. Und die ist auch eigentlich ganz happy soweit. Mal gucken, wie lange wir es durchziehen können. Ja. Ich hätte aber noch einen Punkt. Der Vorbereitung auf das Gespräch ist mir das auch nochmal eingefallen, wenn wir über Sprache reden. Es kommt auch immer darauf an, wer die Sprache verwendet. Ich weiß nicht, ob Sie die Kampagne Unhate Women kennen. Ja, die ist ja von einer Frauenrechtsorganisation in Auftrag gegeben worden, wo es darum ging, dass die Texte von Rappern so frauenfeindlich sind. Und man hat ja dann diese Texte den Frauen mal in die Hand gegeben und hat sie diese Texte vorlesen lassen und per Video aufgenommen. Und dann hat man den Rappern, also den Autoren dieser Songtexte, das dann im Prinzip vorgespielt, was auch dazu geführt hat, dass sich der ein oder andere dann auch einfach für die Wortwahl entschuldigt hat. Das finde ich ist ein ganz tolles Projekt, wo man sieht, was Sprache A anrichten kann, aber was sie auch im Guten bewirken kann, wenn man einfach die Perspektive mal wechselt und die Aussage, ich sag mal, den Betroffenen den Vortritt einfach lässt und die Sprache einfach mal nutzen lässt. Also ich finde, das passt eigentlich super zu dem Gespräch von eben, wenn wir über Sprache sprechen. Also das Projekt hat mich wahnsinnig beeindruckt und da geht es eigentlich nur um Sprache.
Und ich glaube zu wissen, dass da eine Modemarke dahinter steckte, hinter der Kampagne.
Nee, das ist, wie heißen die Organisationen? Lassen Sie mich gerade mal gucken.
Also ich kenne
Die
auch eine
heißt
Kampagne, die
Per de Femme heißt
von
die.
einer Modemarke gestartet worden ist und die mich dann nochmal dazu treibt, na, wer kann denn in unserer Gesellschaft noch Themen hochfahren? Die Politik scheint es ja immer weniger zu können. Also würde ich daraus ableiten, wäre es die Wirtschaft, wäre es der Unternehmer, der verantwortungsbewusste Unternehmer, der eine gesellschaftliche Verantwortung trägt.
Haben Sie, also im Übrigen, also es war Terre des Femmes, ja, die das in Auftrag gegeben haben, diese oder diese hinter dieser Kampagne stehen. Aber was ich beobachte, ist, dass das wirklich, und das gilt für die großen Konzerne genauso für den Mittelstand, vielleicht für den noch einmal mehr, dass da auch immer mehr Unternehmer ihre Stimme erheben, sagen, und jetzt sage ich auch mal was dazu. Ja, da ist die Wortwahl vielleicht auch nicht immer glücklich, aber zumindest ergreifen wirklich wichtige Menschen in der Wirtschaft einfach das Wort und drücken ihre Haltung aus. Und das brauchen wir auch. Und das finde ich auch gut so, weil wir leben ja nicht nebeneinander, sondern es ist ja alles ein sehr komplexes Konstrukt, in dem wir inzwischen unterwegs sind. Und jede Stimme zählt auch da, kann man fast sagen.
Frau Groß, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Und gerne bis zum nächsten Mal und gerne mit einer Kampagne für die Sprache und die Demokratie.
Eine sehr gute Idee im Übrigen. Ich danke Ihnen, Herr
Ihnen alles
Klein.
Gute
Hat
und viele
Spaß
Grüße nach
gemacht, ja?
Wiesbaden.
Dankeschön.
Tschüss.